Der Predigttext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Verse 16 bis 32. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Felde kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, er machte damals unheimlich Furore. Ich meine den Film von Mel Gibson, Die Passion Christi. 2004 war das, The Passion of Christ. Produziert in den USA, rief der Streifen auch in Deutschland ein riesiges Zuschauerinteresse hervor. Und von Anbeginn an war dieser Film umstritten gewesen. Unter Christen deshalb, weil viele Details eingeflochten wurden, die nicht in den biblischen Quellen stehen, sondern die zusätzliche Erfindung darstellen aus der katholischen Mystik, zu der Mel Gibson auch bestimmte Zugänge hatte. Aber unabhängig davon kritisierten andere die Brutalität der Darstellung. Fokus sprach damals von vielen Litern Blut, die in diesem Film geflossen seien. Immerhin positiv war, dass der Film eine öffentliche Debatte über die Kreuzigung auslöste. Das war sehr wertvoll und bot viele gute Gesprächsanknüpfungspunkte. Worin lag der Unterschied des Films zu den historischen Originalquellen, also zu den Evangelien? Worin liegt der entscheidende Unterschied? Die Evangelien schildern die Vorgänge ohne jede Beschönigung, ohne jede Verharmlosung. Sie zeigen, was damals wirklich war. Sie berichten engagiert und ehrlich, detailgetreu und zugleich nüchtern. Sie versuchen aber nicht, den Leser emotional zu überwältigen und durch Effekte zu beeindrucken. Das versuchen sie nicht. Das ist das professionelle Geschäft der Actionfilmer wie Mel Gibson. Die arbeiten mit Donnerhall, Trockennebel, Zeitlupe, Musikuntermalung. Verglichen damit formulieren die Evangelien bei der Beschreibung gerade der körperlichen Qualen Jesu, achten Sie mal darauf, geradezu zurückhaltend. Sie verzichten weitgehend auf drastische Adjektive, auf farbige Ausmalungen. Sie versorgen uns mit einer nüchternen Darstellung, ohne etwa bei den Foltermethoden alle Einzelheiten vor dem Leser auszubreiten. Wie so eine Kreuzigung ablief, war den ersten Lesern, die im Römischen Reich lebten, damals ohnehin bekannt. Das war allgemeines Gedankengut. Es gab viele Gekreuzigte in jener Zeit. Einige Historiker gehen von ca. 30.000 Verurteilten aus, die im ersten Jahrhundert möglicherweise durch diese Todesstrafe hingerichtet wurden. Die Römer hatten sich diese Art der Bestrafung ja nicht selbst ausgedacht, sondern sie hatten das von den Karthagern übernommen und sie waren sich dessen bewusst, wie grausam das wäre. Josephus, der jüdische Historiker, sagt, der Tod am Kreuz ist die elendigste aller Arten zu sterben. Der Tod am Kreuz ist die elendigste aller Arten zu sterben. Interessant, was die körperlichen Qualen angeht, finden wir zum Beispiel im Psalm 22 eigentlich eine viel drastischere Darstellung. Psalm 22, umso erstaunlicher, weil der Psalm ja zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, als es diese Form der Todesstrafe so noch gar nicht bei den Römern gab. Aber Gott hatte das eben vorhergesehen und durch David mitgeteilt. Psalm 22, etwa ab Vers 15, ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Das ist Psalm 22. Viel drastischer als die Evangelien. Und auch Jesaja, circa 250 Jahre danach, auch Jesaja findet ja in Jesaja 53 deutliche Worte für die physische Seite, für die körperliche Seite dieses Geschehens. Und die Evangelien? Die Evangelien nehmen davon nichts zurück. Und sie schildern sachlich die wichtigsten Fakten. Der Schwerpunkt in ihrer Darstellung reicht aber über die körperlichen Qualen hinaus. Und darum geht es uns heute. Was sie betonen und womit die Evangelien uns ausdrücklich konfrontieren, das ist die seelische Brutalität, mit der man Jesus umgibt und mit der man gegen ihn vorgeht. Und diese seelische Brutalität tobt sich aus in Gestalt von Spott und Hohn. Höhnische Verachtung. Zynische Lästerung, schmähliche Verspottung, Lächerlichmachung, die bestimmen den Grundton jener Stunden. Und diese verbale Gewalt, diese psychische Gewalt, die wird in den Evangelien noch drastischer geschildert als die körperliche Gewalt, die ebenfalls zur Sprache kommt. Das werden wir heute sehen. Also die verbale Gewalt drastischer geschildert als die körperliche Gewalt. Allein in unserem Predigttext heute Morgen finden wir mindestens drei verschiedene Verben, die den Spott umschreiben. Und deshalb bietet sich als Titel über diesem Text an und über dieser Predigt die zersetzende Macht des Spotts. Die zersetzende Macht des Spotts. Das erste Verb finden Sie dazu in Vers 20. Und nachdem nämlich die Kriegsknechte ihn verspottet hatten. Da steht das Wort empaizo im Griechischen, das bedeutet verspotten und verhöhnen. Dann nächster Vers 29, und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf. Lästern, da steht das Wort blasphemeo, daher kommt unser Ausdruck Blasphemie. Und das heißt so viel wie lästern, verunglimpfen. Und dann in Vers 31, da steht wieder dasselbe Grundwort wie in Vers 20. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester. Und schließlich heißt es in Vers 32, im letzten Satz von den Mitgliedern, Jesus zusammengekreuzigten, auch die, welche mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und da haben wir das dritte Wort, oneidizo, und das heißt so viel wie schmähen, schelten, beschimpfen. Und dann kommt noch in Lukas 23, einem Paralleltext dazu, ein viertes Wort vor, Lukas 23, Vers 11, wo Herodes Agrippa Jesus verspottet. Da heißt es, Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsknechten. Und da steht das Wort ex uteneo, und das heißt so viel wie geringschätzen, verächtlich machen. Also ein ganzes Ensemble von verschiedenen Verben, die alle auf dieses eine zielen, dass Jesus verspottet, geschmäht, verhöhnt, gelästert und beschimpft wird. C.S. Lewis, Der Literaturwissenschaftler unterscheidet in seinen berühmten Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Viele von Ihnen haben das gelesen, also in diesem Buch, wo C.S. Lewis überlegt, wie würde wohl ein teuflischer Ratgeber versuchen, einen Menschen von Gott wegzubringen? Und er nennt Gott immer nur den Feind in diesem Buch. Da unterscheidet C.S. Lewis zwischen Freude, Scherz, Witz und Spott. Und er schreibt dann, im Sinne des Teufels ist Spott das Beste von allem und im Übrigen auch nicht anspruchsvoll. Er schreibt, jeder kann dazu gebracht werden, die Tugend ins Lächerliche zu ziehen. Also nach dem Motto, Spotten ist keine große Kunst. Und weiter, setzt sich die Gewohnheit des Spottens fest, so bildet sie um den Menschen den undurchdringlichsten Panzer gegen den Feind, also gegen Gott, den ich kenne. Das Vergnügen des Spottes ist auf 1000 Meilen von der wahren Freude entfernt. Es tötet den Geist, statt ihn zu schärfen. Und es weckt keine Zuneigung zwischen denen, die dieser Gewohnheit huldigen. Das Vergnügen des Spottes ist auf 1000 Meilen von der wahren Freude entfernt. Die zersetzende Macht des Spottes. Und dass es so kommen würde, hatte 1000 Jahre vorher Psalm 22 für den Messias gesagt. Da sagte Messias, Psalm 22, 7, ich bin ein Spott der Leute. Und Jesaja 53, 3 ergänzt, er war verachtet. Und genauso hat Jesus seinen Jüngern angekündigt in der dritten Leidensankündigung in Markus 10, Vers 34. Da sagt er, wenige Wochen vor der Kreuzigung sagt er den Jüngern über sich selbst, sie werden ihn, den Menschensohn, verspotten und geißeln und anspucken und ihn dann töten. Das ist ein auffälliger Befund. Und darauf werden wir gestoßen durch unseren Text. Ich habe das vorher auch noch nie so gesehen. Und wir fragen uns, warum redet Gottes Wort so ausführlich über den Spott? Damit wir uns wenigstens ansatzweise klar machen können, was unser Herr auszustehen hatte. Das ist das eine sicherlich. Und zum anderen müssen wir selber damit rechnen, dass die Wellen des Spotts, die der Herr Jesus bei seinen Gegnern ausgelöst hat, dass die Wellen dieses Spotts auch vor uns, seinen Nachfolgern, nicht Halt machen. Und darauf hatte der Herr Jesus seine Jünger auch immer wieder vorbereitet. Denken wir an den Predigttext, den Bruder Schröder uns vorgelesen hat, Matthäus 10 ab Vers 16. Oder was Jesus auch in der ersten Leidensankündigung sagt, in dem weiteren Zusammenhang, in Markus 8. Markus 8, da kündigt er das auch schon an, ab Vers 34. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Markus 8, Vers 34 und 35. Und wir erinnern uns vielleicht noch daran, dass Petrus diese Wahrheit am liebsten wegdrängen wollte, dass dieser Spott kommt, dass dieses Angegriffenwerden der Jünger Jesu kommt. Aber später hat Petrus sich damit nicht nur abgefunden, sondern er hat es ausdrücklich bejaht. Und in seinem zweiten Brief, kurz vor seinem Tod, 3 Jahrzehnte später, da wird Petrus an seine Leute schreiben, 2. Petrus 3, Vers 3, dabei sollt ihr vor allem das erkennen. In den letzten Tagen werden Spötter kommen, die ihren Spott treiben und die nach ihren eigenen Lüsten leben. Spötter, die ihren Spott treiben. Warum ist das so? Und wie sollen wir das einschätzen? Und wie können wir damit umgehen? Das perlt ja nicht so einfach an uns ab. Das berührt uns, ja. Und dazu kann uns dieser Text heute Morgen hoffentlich helfen. Wenn wir sehen, dass niemand schlimmer verspottet wurde als unser Herr selbst. Inzwischen sind wir ja am Karfreitagmorgen angekommen. Nochmal für alle zur Erinnerung. Jesus ist verhaftet worden im Garten Gethsemane in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann folgte im ersten Teil der Nacht zwischen 1 und 3 der Religionsprozess vor dem Sanhedrin, dort durch die hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten durchgeführt. Währenddessen tappt Petrus in die Falle der Verleugnung. Gegen 3 Uhr nachts beim Hahnschrei in den Nachtstunden dann gönnen sich die jüdischen Führer eine kurze Atempause. Jesus bleibt zunächst in den Händen der Tempelpolizei. Dann kommt der Tagesanbruch im Morgengrauen. Zwischen 5 und 6 tritt der Sanhedrin erneut zusammen, dieses höchste jüdische Gremium, und bekräftigt nochmal das Todesurteil, das eigentlich wenige Stunden vorher schon feststand. Und dann zwischen 6 und 7 bringen sie ihren Häftling vom Hohepriesterpalast ins römische Prätorium. Das Prätorium, wie das hier in Vers 16 genannt wird, das war der Herodespalast. an der westlichen Stadtmauer, ganz in der Nähe des hohen priesterlichen Palastes. Hier residierte der Gouverneur Pilatus, wenn er sich in Jerusalem befand. Und da beginnt dann der Zivilprozess in den frühen Morgenstunden, weil das die Gerichtszeit von Pilatus war. Und von da an haben wir gesehen, bedrängen die Führer Pilatus, er solle doch das Todesurteil über Jesus verhängen. Sie verhandeln draußen vor dem Gebäude, da die Juden wegen des Passafestes nicht in dieses heidnische Gebäude reingehen wollen. Und Pilatus wehrt sich gegen ihr Ansinnen, so gut er kann, weil er Jesus für unschuldig hält. Aber auch der Gouverneur, hatten wir gesehen, steht von zwei Seiten unter Druck. Das sind einerseits die aufmüpfigen jüdischen Führer, die ihn jetzt zu einer schnellen Entscheidung treiben wollen. Und das auf der anderen Seite der römische Kaiser, von dessen Wohlwollen Pilatus Karriere abhängt. Und der ein großes Interesse daran hat, dass nicht ständig Aufruhr und öffentliches Durcheinander dort in Israel herrscht. Und dem Pilatus ist seine Karriere lieb. Deswegen muss er auch mit dem Kaiser klarkommen. Politiker, die ihre Karriere lieben, können niemals zugleich frei handeln. Weil sie immer zunächst fragen, dient das jetzt meiner Karriere, was ich tue? Und nicht in erster Linie danach fragen, ist das richtig und folgt das meinen Prinzipien? Und dann hatte unsere letzte Predigt mit einem fragwürdigen Manöver von Pilatus geschlossen in Vers 15, dass er den Jesus, den er für unschuldig hält, auspeitschen lässt. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei. Das ist dieser Mörder, den die Juden aufgrund der Amnestie anstelle von Jesus rausholen wollten. Und er übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen. Und schauen Sie, dieser Vers 15 ist ein gutes Beispiel für unsere These, wie zurückhaltend die Evangelisten die körperlichen Qualen beschreiben. Einfach nur mit dieser Formulierung, er hat ihn auspeitschen lassen. Und sie ersparen uns die genauere Entfaltung, was so eine Geißelung bedeutet. Eine brutale Auspeitschung, bei der oft so lange auf die Gefangenen eingeprügelt wurde, bis ihr Rücken völlig aufgerissen war, bis die Hautfetzen an ihnen herunterhingen. Josephus berichtet davon, dass man bei manchen Auspeitschungen bis auf die Knochen schauen konnte. Das alles berichtet Markus nicht. Er sagt Geißelung. Es ist natürlich völlig unlogisch, einen Mann so schwer auspeitschen zu lassen, den man für unschuldig hält. Pilatus will möglicherweise den Volkszorn beruhigen, dann ist das ein Blitzableiter. Wenigstens sehen sie ein bisschen Blut. Vielleicht will er auch das Mitleid der Massen für Jesus provozieren, wenn der blutende Jesus dann auf der Bühne des Gerichts steht. Vielleicht werden sie sich dann seiner erbarmen. Und nach der Auspeitschung liefert Pilatus seinen Gefangenen noch nicht aus. Noch immer befindet sich Jesus hier in diesen Versen in seinem Machtbereich. Pilatus spielt auf Zeit. Pilatus hofft, die Situation doch noch irgendwie ohne Todesurteil für Jesus zu beruhigen. Und dafür treten nun zunächst seine römischen Soldaten in Aktion. Und das sind die Verse 16 bis 20. Da führten ihn, also Jesus, die Kriegsknechte, das sind jetzt die Kriegsknechte von Pilatus, also in Diensten Roms, führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Was in diesen gruseligen Minuten passiert, das fasst Markus in Vers 20 mit einem Wort zusammen, nachdem sie ihn verspottet hatten. Spott und Hohn können ja ganz verschiedene Ursachen haben, können ganz unterschiedliche Ausprägungen erfahren, können ganz verschieden motiviert sein. Und das werden wir in den nächsten Minuten sehen. Die erste Form von Spott, die uns hier vorgestellt wird, ist Spott aus Hohlheit. Also wenn Sie mitschreiben, lautet der erste Punkt Spott aus Hohlheit. Ich habe extra nachgeschlagen, das Wort gibt es wirklich. Und dafür gibt es so Synonyme wie Gedankenarmut, das ist Hohlheit. Oder Gehaltlosigkeit, Oberflächlichkeit, Banalität. Hohlheit, das ist Substanzlosigkeit, Geistlosigkeit, Stumpfsinn, Beschränktheit und Einfallslosigkeit, Gedankenarmut. Das alles sind treffende Synonyme für den Begriff der Hohlheit. Und das ist wirklich also zutreffend. Das Erste, was wir hier sehen, ist Spott aus Hohlheit. Wie viel Spott ist aus dieser trüben Quelle wohl schon hervorgespritzt? Diese römischen Soldaten, Zum größten Teil kamen die aus römischen Provinzen, zum Beispiel aus Syrien. Die hatten ja keinen persönlichen Bezug zu Jesus. Die hatten ja keine theologischen Gründe, um ihn abzulehnen. Ihr Spotten, das ist der Ausdruck ihrer Ignoranz. Ausdruck ihrer Oberflächlichkeit. Ausdruck ihrer Substanzlosigkeit möglicherweise auch oder ihrer Gedankenarmut. Das ist Spott aus Hohlheit. Sie hatten ja keinen blassen Schimmer davon, wen sie hier vor sich haben. Aber auch solcher Spott aus Hohlheit kann fiese Formen annehmen und er kann wehtun. Und die Soldaten, die nutzen die Gelegenheit, um mit diesem eigentümlichen Gefangenen eine Show zu veranstalten. Sie führen hier ein albernes Theaterstück mit Jesus auf und ihm übergeben sie die Hauptrolle in diesem Theaterstück. Schauen Sie her, wie fies das läuft. Zunächst trommeln sie ihre Kollegen zusammen. Sie brauchen ja ein Publikum. Vers 16. Sie riefen die ganze Schar zusammen. Schar, das ist der Ausdruck für ihre Kohorte. Zu einer Kohorte gehörten so 400 bis 600 Soldaten. Das war ein Zehntel einer Legion. Eine Legion 6000 Soldaten, das hier ist eine Kohorte. Also ob die 600 da alle reinpassten. Jedenfalls riefen sie einen großen Trupp ihrer Kollegen herbei. Kommt Leute, jetzt gibt's was zu sehen. Jetzt machen wir Stimmung. Und wenn man das ungeliebte jüdische Volk lächerlich machen konnte, dann war das immer eine gute Sache für einen Römer. Und dieser Jesus, das passte sehr gut. Der trug ja aus welchen Gründen auch immer diesen eigenartigen Titel König der Juden. Damit konnte man was machen. Und sie nutzen das jetzt wirklich reichlich aus. Sie präsentieren Jesus wie einen lächerlichen König beim Fasching. Wie eine Parodie. Das ist zunächst dieser Purpurmantel. Vers 17, sie legten ihm einen Purpurmantel um. Sie müssen sich das vorstellen. Der Rücken blutet. Die Haut ist teilweise abgefetzt. Und jetzt legen sie ihm einen alten Soldatenmantel. Einer von denen wird seinen Mantel zur Verfügung gestellt haben. Wir denken an Jesaja 50, Vers 6, mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Ein Soldatenmantel als Königsmantel. Und hochinteressant, wie genau die Schreiber berichten. Bei Matthäus steht in der Parallelstelle, Matthäus 27, 28, dass dieser Mantel scharlachfarben war, also tiefrot. Und Markus schreibt, dass er purpurfarben war, also etwas heller, so ins Violette tendierend. Und das passt sehr gut zusammen. Diese Soldatenmäntel hatten als Originalfarbe dieses tiefrote, scharlachfarben oftmals. Und wenn dann so ein Mantel getragen wurde, über Jahre hinweg und ständig unter dieser intensiven Sonneneinstrahlung lag, dann wurde der allmählich heller. Dann changierte das ins purpurfarbene. Und hier wird deutlich gemacht, das ist so ein Soldatenmantel, der inzwischen schon einige Zeit in Gebrauch war und deshalb eher violett als tiefrot da seine Farbe zeigte. Also den legen sie Jesus über. Und dann flechten sie eine Krone aus Dornen und sie drücken ihm das auf den Kopf. Das blutet. Ihm werden die Blutstriemen vom Gesicht gelaufen sein. Und sie müssen wissen, Purpurmantel und Krone, das waren die Insignien eines hellenistischen Vasallenkönigs. Also was sie hier imitieren, was sie hier als Parodie spielen, ist eine Krönungszeremonie. Und sie verhöhnen seine Würde. Und diese Huldigung, die dann in Vers 18 kommt, die haben sie sich auch nicht selber ausgedacht, sei gegrüßt, König der Juden, da klingt das Ave Cäsar an. Eine Parodie auf den Kaisergruß. Sei gegrüßt, Ave, König der Juden. Und im nächsten Moment, Vers 19, sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr und bespuckten ihn. Man fragt sich, woher kommt dieser Rohrstock? Matthäus 27, Vers 29 sagt, den hatten sie Jesus vorher als Zepter in die Hand gedrückt. Klar, ein König braucht nicht nur eine Krone und einen Purpurmantel, sondern auch ein Zepter. Und sie drücken ihm diesen Rohrstock als Zepter zunächst in die Hand. Und Markus beschreibt dann die Fortsetzung. Dann werden sie ihn ja aus der Hand genommen haben und haben ihn mit seinem eigenen Zepter auf den Kopf geschlagen. Wie viel Zynismus. Und dann drehen diese Männer fast durch. Erst spucken sie Jesus an und danach, erst spucken sie ihn. Und danach, was für ein Hohn, fallen sie vor ihm nieder, um ihm zu huldigen. Und im Hintergrund hören wir das gröhlende Gelächter in Kohortenstärke. Und wissen Sie, das erinnert uns an die Nacht vorher. Das liegt erst wenige Stunden zurück. Da haben das die ehrwürdigen Theologen ganz ähnlich aufgeführt. Vers 65. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken. Markus 14, Vers 65. Und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Weissage, wer hat dich geschlagen? Die Theologen haben es nicht viel besser gemacht als die hohlen römischen Soldaten. Und Pilatus? Pilatus lässt seine Männer gewähren. Er lässt das zu, er kriegt das ja mit. Vers 20. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Spott aus Hohlheit. Und wir fragen uns, warum ist es für diese schlichten Gemüter so leicht, über Jesus zu spotten, bis heute? Warum ist es für schlichte Gemüter so leicht, über Jesus zu spotten, ohne dass ihnen ein Anflug von Zweifel an ihrem Spott käme? Antwort: Weil Jesus für den oberflächlichen Betrachter völlig wehrlos zu sein scheint. Was für ein krasser Gegensatz. Der soll ein König sein. Schau dir doch diese Armseligkeit an. Wenn die nur zwei Schritte weiter gedacht haben, das könnte man ja mal versuchen. Wenn die nur zwei Schritte weiter gedacht hätten, dann hätten ihnen doch die vergangenen 3 Jahre wieder vor Augen stehen müssen. Die unzähligen Geheilten. Die Menschen, die Jesus mit seiner Macht aus dem Tod rausgeholt hatte. Die beeindruckende Naturwunder, die er getan hatte, das waren doch Fakten. Da hätte man doch nur mal 2 Schritte weiterdenken müssen. Aber das war den Soldaten in ihrer Hohlheit nicht präsent. Das hatten sie nicht vor Augen. Sie hatten jetzt vor Augen nur diesen blutüberströmten Gefangenen, diesen übernächtigten, körperlich ausgelaugten, ausgepeitschten Jesus. Und da lässt sich leicht spotten. Spott aus Hohlheit. Wie oft hat es das gegeben, auch bei Leuten, die etwas mehr auf sich hielten als die Kriegsknechte? Das hatten wir ja kurz davor, nicht wahr? Herodes Agrippa, der Provinzfürst aus Galiläa, der wegen des Passafestes ebenfalls in Jerusalem weilte. Und Pilatus wollte ihn in die Untersuchung des Falles Jesus mit einbeziehen und dann schickte ihn zu Jesus. Und vielleicht haben Sie das noch im Ohr. Lukas 23, Vers 11, und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Also der versucht's auch mit einem Mantel. Den hat er wahrscheinlich irgendwie in seinen alten Kleiderkammern noch übrig gehabt. Wahrscheinlich einen strahlend weißen Königsmantel und den lässt er ihm dem Jesus eben mal überwerfen. Wie billig! Spott aus Hohlheit. In Kombination mit einem schlechten Gewissen. Denn bei Herodes Agrippa lag die Ermordung von Johannes dem Täufer ja so lange noch nicht zurück. Spott aus Hohlheit. Das ist auch ein typisches Kennzeichen der kommunistischen Ideologie. Wie das zum Beispiel die alten LPGs in der DDR deklamiert haben, also diese landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, diese zwangsverstaatlichten Betriebe, wenn sie dann sagten, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Das ist Spott aus Hohlheit. Und die Christen haben tapfer erwidert, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und wie oft wurde aus antichristlichem Spott dann Verfolgung und Unterdrückung? Spott wird zur Unterdrückung. Und darum, liebe Gemeinde, müssen wir wachsam sein, wenn jetzt mit Hilfe etablierter Parteien die Kommunisten wieder an die Macht gebracht werden, wie das am Freitag in Thüringen beschlossen wurde. Es geht hier überhaupt nicht um Parteipolitik, wenn wir Folgendes feststellen. Die Basis des vorgesehenen Ministerpräsidenten ist dieselbe Partei wie die SED. Mehrfach umbenannt, aber Rechtsnachfolgerin der SED. Ausgestattet mit dem Vermögen der SED, mit vielen Netzwerkstrukturen der SED, von der wir wissen, dass sie zur Zeit der DDR die Christen systematisch unterdrückt hat und die Christen teilweise in die Gefängnisse gesteckt hat. Ich empfehle dazu sehr den Lebensbericht von Eberhard Heiße. Das haben mir liebe Freunde aus Sachsen geschenkt und das können Sie auch in unserer Bücherstube bestellen, durchs Rote Meer und andere Wüsten. Da berichtet dieser Mann, der in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert war, wie er durch das Regime bis 1989 noch im Grunde genommen bedrängt wurde, wie Mengen von Stasi-Akten über ihn angelegt wurden, wie 2 seiner 5 Kinder ins Gefängnis gesteckt wurden. Das ist noch nicht so lange her. Und die SED hat niemals Buße getan. Sie hat sich niemals, bis heute niemals von ihren Gräueltaten wirklich distanziert. Und Deshalb müssen wir uns logischerweise darauf einstellen, wenn ihre Macht in Deutschland wieder zunimmt, dass die Christen in unserem Land sich künftig auf stärkeren Gegenwind einstellen müssen. Liebe Geschwister, wir sollten unseren Herrn in dieser Sache wirklich anflehen. Aber wir dürfen zugleich auch sehr getrost sein. Sehr getrost, denn schon in der Bergpredigt hat der Herr Jesus deutlich gemacht, dass wir vor diesem Spott und vor dieser Bedrängnis keine Angst haben müssen. Er hat gesagt, es wird kommen, aber Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen. Da steht ein Wort, das auch hier in unserem Text vorkommt. Wenn sie euch schmähen und verfolgen und wenn sie lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, dann freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Und der Herr hat immer wieder gesagt, dass er seinen Leuten in solchen Bedrängnissituationen besonders nahe ist. Ich erinnere mich an eine kleine Szene aus der Grundschule, 2. oder 4. Klasse. Da hat unsere Lehrerin eine Fragestunde eingeführt, wo wir einen Zettel in einen Kasten werfen konnten, ähnlich wie bei unseren Bibeltagen. Und ein unscheinbares Mädchen hatte die Frage eingeworfen, ich weiß es noch wie heute, gibt es Gott? Gibt es Gott? Unsere Lehrerin stellte sich dann heraus, war Atheistin. Und sie hat das massiv vertreten. Damals gab es noch keine postmoderne Vielstimmigkeit. Sie hat das massiv vertreten. Und es kam zu einer harten Debatte und ich war, soweit ich es sehe, der einzige Christ in dieser Klasse. Und hinterher haben sie mich dann auf dem Schulhof richtig fertig gemacht, gespottet, gesagt, ha, der Wolfgang glaubt noch an den Weihnachtsmann. Und naja, man steht das ja dann so irgendwie durch mit Gottes Hilfe und zu Hause flossen dann die Tränen. Und ich werde nie vergessen, und das danke ich ihm über den Tod hinaus, wie mein Vater mir damals gesagt hat, du, es ist schwer, aber es ist eine Ehre, für Jesus verspottet zu werden. Das habe ich nie vergessen. Es ist eine Ehre, für Jesus verspottet zu werden. Und das wollen wir unseren Kindern auch sagen. Habt keine Angst. Es ist eine Ehre, für Jesus verspottet zu werden. Das ist die erste Form von Spott, die wir hier finden. Spott aus Hohlheit. Und dann, nach diesem Theater im Innenhof, lässt Pilatus den geschundenen Gefangenen nochmal vorführen. Das finden wir ausführlicher geschildert in Johannes 19. Ich lese das nur kurz vor, Vers 4, Johannes 19. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er, also Pilatus, spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Merken Sie, Pilatus spricht nicht selbst das Urteil. Er schleicht sich einfach aus der Verantwortung. Und so kapituliert das Recht vor den aufgehetzten Massen. Selbst eine gute Verfassung, und die Juden hatten eine gute Verfassung, und die Römer hatten auch eine relativ gute Verfassung. Selbst eine gute Verfassung kann durch die politische Praxis bedeutungslos werden. Es sind wenige Drahtzieher, die die öffentliche Meinung steuern. Es sind wenige Meinungsmacher, die die Massen lenken. Und sie lenken hier zielstrebig in Richtung Todesurteil. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus, legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und jetzt haben sie das Problem, dass der Gefolterte schon nicht mehr in der Lage ist, seinen Querbalken selbst zu tragen. Normalerweise trugen die Gefangenen auf dem Weg zur Hinrichtung ihren Querbalken selbst. Der hatte einiges Gewicht. Und dafür ergreifen sie jetzt einen Unbeteiligten, der zufällig hier vorbeigeht und dessen Name für uns auf wundersame Weise aufbewahrt wurde, nämlich Simon von Kyrene. Diese nächsten Verse werden wir dann am kommenden Sonntag behandeln. Wir bleiben heute für den Rest der Predigt noch auf der Spur des Spottes, die sich dann in den späteren Versen entlarvt. Und das nächste Beispiel für Spott, jetzt springen wir zu Vers 27, sind die beiden Mitgefangenen, Vers 27. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und auch von diesen beiden Mitgefangenen heißt es dann am Schluss unseres Textes im Vers 32 am Ende, auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Also überlegen Sie mal, wenigstens denen, so denkt man, hätte doch der Spott im Halse stecken bleiben müssen. Die standen doch unmittelbar vor den Schranken des Todes. Und vielleicht war das auch eine Form von Fatalismus, dass sie gesagt haben, ach, sowieso alles zu spät. Und jetzt konnte man sich wenigstens an diesem Wundertäter noch ein bisschen abreagieren, der so gar nicht zu ihnen passte. Wie könnte man diese Art von Spott und Zynismus bezeichnen? Vielleicht Spott aus Hilflosigkeit. Das ist das Zweite. Spott aus Hilflosigkeit. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Das Wort für Räuber, das wird von Josephus immer für die Zeloten gebraucht. Lästers. Also das sind jene Leute, die gewaltsam gegen die römischen Besatzer kämpfen. Es ist gut denkbar, dass diese beiden die Kumpane von Barabbas waren, dessen Platz ja zwischen ihnen jetzt wieder frei wurde, weil er von Jesus eingenommen wurde. Und Sie müssen sich das klar machen, diese beiden, die hatten alles riskiert für ihren Traum von Freiheit. Sie hatten ihr Leben eingesetzt für ihren Traum von Freiheit und jetzt zerstob dieser Traum zwischen ihren angenagelten Händen. Und da kommt ihnen Jesus als Blitzableiter gerade recht. Dieser Supermann, von dem man berichtete, dass er sogar Stürme zum Schweigen gebracht hätte, dass er über das Wasser gegangen sei, also dann dürfte diese Nummer hier für ihn doch wohl nicht das große Problem darstellen. Und einer von beiden spricht es dann aus. Er spricht es aus mit hoffnungsloser Ironie. Das finden wir in Lukas 23. Da sagt er, du willst Christus sein? Dann hilf dir selbst und uns. Und auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Überlegen Sie mal, die hängen da in ihren letzten Stunden. Die haben keine Chance mehr. Es ist vorbei. Aber spotten geht immer noch. In wie vielen Krankenzimmern haben Menschen in ihrer Hilflosigkeit ihre Zuflucht dort gesucht, wo sie die nicht wirklich finden konnten, im Sport, im Zynismus. Ich erinnere mich an einen Fußballvater, dessen Sohn mit unserem Sohn zusammen ab der F-Jugend gespielt hat. Und dann wurde dieser Fußballvater schwer krank, bekam Krebs, wir haben versucht, ihm zu helfen. Dann gab es Klärungsbedarf mit den Ärzten und seine Frau wollte, dass ich mal mit den Ärzten spreche, dass ich irgendwie versuche zu helfen und da hat er sich total dagegen gestellt. Er sagt, ich will hier keinen Pastor haben. In der Nähe meines Krankenbettes will ich keinen Pastor haben. Wie viel Spott gibt es? Erwachsen aus hilfloser Bitterkeit. Aber Gott in seiner Güte kann das aufbrechen. Und dafür steht der Kumpan des Spötters. Das ist dieser Verbrecher vom gegenüberliegenden Kreuz. Von dem wir aus Lukas 23 wissen, dass es mit ihm gut ausging. Darüber sprechen wir ein andermal. Aber hier sehen wir, dass der am Anfang auch mitgespottet hat. In Vers 32 sind es ja noch beide. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt hatten, schmähten ihn. Spott aus Hilflosigkeit. Spott aus Hohlheit, Spott aus Hilflosigkeit. Und dann gehen wir schnell zum nächsten Vers weiter, Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schütteln den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Was waren das für Leute? Die müssen irgendetwas vom Religionsprozess am Donnerstagabend mitbekommen haben. Vielleicht war das kolportiert worden, vielleicht waren sie als Zuschauer dabei. Denn am Donnerstagabend, da war dieses offenkundig falsche Zitat auch schon mal aufgebracht worden, nämlich Markus 14, Vers 58. Da hatte einer der bezahlten Zeugen gesagt gegen Jesus, Markus 14, 58, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und in etwa dieses Zitat bringen diese Vorübergehenden, wie Markus sie nennt, jetzt wieder vor, obwohl das in der Nacht vorher auch schon nicht funktioniert hatte. Damit hatten sie Jesus auch nicht überführen können. Und diese dritte Form des Spotts, die nenne ich Spott aus Halbbildung. Drittens, Spott aus Halbbildung. Ganz typische Form von Spott. Das Zitat ist ja rundum falsch. Wir können exakt nachprüfen, wie das Zitat im Wortlaut, also im Originalwortlaut wirklich hieß. Johannes 2, Vers 19. Was hatte Jesus wirklich gesagt? Und darauf bezogen die sich. Noch am Anfang seines öffentlichen Wirkens, da hatte Jesus im Anblick des Tempels gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das war das Originalzitat, Johannes 2, Vers 19. Jesus hat in einer Auseinandersetzung gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Jesus hatte nicht gesagt, dass er den Tempel abbrechen würde, sondern er hat gesagt, wenn ihr diesen Tempel abbrecht, und Tempel war in dem Zusammenhang eindeutig als Metapher gemeint gewesen, als Bild, nämlich für seinen Leib. Und das wird hier bei Johannes auch erklärt. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und jetzt in dieser Situation, als die Halbgebildeten vorübergehen an seinem Kreuz, bringen sie Ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes, verfälschtes Zitat. Und trotzdem tut diese offenkundige Halbbildung ihrem Selbstbewusstsein keinerlei Abbruch. Das soll es ja öfter geben. Markus fügt hier noch hinzu, sie schüttelten den Kopf. Das galt damals als eine rhetorische Demonstration. Das finden Sie übrigens auch schon im Psalm 22, Vers 8, wo es heißt, alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und sie schütteln den Kopf. Und Sie finden das ganz ähnlich nochmal in Jeremia 18. Also Spott aus moralischer Entrüstung. Wie kann man nur, ja? Spott aus Halbbildung. Sie haben keine Ahnung von der Sache, aber machen große Sprüche. Und auch da fallen uns manche aktuelle Beispiele von heutigen Politikern ein, wie etwa Robert Habeck, einer der Vorsitzenden der Grünen, der vor einiger Zeit in einem Interview mit der Bild auf die Frage nach seinem Glauben spottete. Habeck sagt, er sei gewissermaßen ein weltlicher Christ, aber er habe mit dem eigentlichen Glauben nichts zu tun, wurde er dann klar. Denn dazu habe er, Habeck, Zitat, wohl zu viele Philosophen gelesen, um im eigentlichen Sinne gläubig zu sein. Also der Herr Habeck sagt, er hätte zu viele Philosophen gelesen, um im eigentlichen Sinne gläubig zu sein. Das heißt, ich bin leider zu gebildet, um diese alten Geschichten noch ernst nehmen zu können. Hätte man ihn gleich zurückfragen müssen, aber welche Philosophen meinst du denn eigentlich? Da hast du wohl eine große Reihe von Philosophen irgendwie nicht mitbekommen bei deiner Lektüre. Spott aus Halbbildung, intellektuelle Halbbildung oder auch moralische Halbbildung. Wilhelm Busch hat eine Predigt über unseren Vers hier gehalten, dass die Vorübergehenden spotten und mit den Köpfen wackeln. Und er hat diese Predigt, er war ja viel unvorsichtiger als wir, er hat diese Predigt über unseren Vers hier unter das Thema gestellt, die Narren unter dem Kreuz. Er hat diese Kopfschüttler einfach als Narren bezeichnet, die Narren unter dem Kreuz. Und dann hat er einen fiktiven Herrn Berechia erfunden, mit dem er ein Gespräch führte. Und er sagt, das war so einer dieser Kopfschüttler, ja. Der Berechner hat gesagt, ja, wir sind ja alles so ordentliche Leute. Dieser Jesus hat sie auch wirklich übertrieben. Und warum musste er die Pharisäer ständig kritisieren? Und warum hat er sich mit denen angelegt? Das wäre doch alles nicht nötig gewesen. Und dann sagt Wilhelm Busch in diesem fiktiven Gespräch, ach so, und Herr Berechner, Sie sind also der Maßstab, ja. Sie sind also der Maßstab für normal. Oh, dann finden Sie das auch normal, dass Sie so eine miese Ehe führen und sich nicht um Ihre Frau richtig kümmern? Und finden Sie das normal, dass Sie der Witwe Ihres Angestellten nicht geholfen haben, sozial und finanziell klarzukommen, nachdem der gestorben war? Das finden Sie normal. Darüber schütteln Sie den Kopf. Und was sonst alles so bei Ihnen gelaufen ist, bei der letzten Steuererklärung, Herr Berechner, aha, das ist normal. Und Sie schütteln den Kopf und Sie sagen, dieser Jesus wäre seltsam. Ich denke, Sie sind seltsam. Narren unter dem Kreuz, intellektuelle Halbbildung, moralische Halbbildung. Und in ihrem Spott schaufeln sich diese Narren ihr eigenes Grab. Vers 30, sie sagen, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Verstehen Sie, da fröstelt's ein. Das ist so bizarr. Sie fordern von Jesus etwas, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab, was Jesus ja jederzeit könnte. Aber worauf Jesus bewusst verzichtet, um unseretwillen, nämlich er verzichtet auf den Einsatz seiner Macht schon vor dem Kreuz. Spott aus Halbbildung. Und immer noch nicht ist es vorbei mit dem Spott. Eine letzte Quelle des Spottes müssen wir in diesen letzten anderthalb Versen noch identifizieren. Und dann sind wir durch, ab Vers 31. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, anderer hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Wissen Sie, diese letzte Quelle des Spotts, die tut am meisten weh. Weil die Leute, von denen dieser Spott kommt, weil die sich von allen Spöttern am besten auskennen. Die müssten es besser wissen als irgendwelche römischen Soldaten aus Syrien. Die müssten es besser wissen. Und trotzdem fügen sie sich nahtlos ein in diese Galerie der Spötter. Gleicherweise spotten sie, ja, sie setzen dem fast die Krone auf. Und darum, nach dem Spott aus Hohlheit, dem Spott aus Hilflosigkeit, dem Spott aus Halbbildung, steht hier am Ende der Spott aus Herzenshärte. Oder muss man sogar sagen, Spott aus Hass? Sie sprachen untereinander, sie spotteten untereinander. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört? Ha! So als Lächerliches. Und damit schließt sich nun der Kreis dieses unseligen Unrechtsprozesses. Zum Schluss haben wir es genauso wie am Anfang wieder mit dem Sanhedrin zu tun. Es sind jetzt wieder die Pharisäer, es sind wieder die Schriftgelehrten. Jetzt sind sie kurz vor ihrem Ziel. Pilatus ist jetzt endgültig raus aus der Sache. Er hat sich verabschiedet und jetzt haben sie für das Finale dieses Prozesses endlich freie Hand. Jetzt wird sie niemand mehr aufhalten. Und jetzt können sie endlich vollenden, wonach sie seit Markus 3, Vers 6 gierig gelächst haben. Das ging ja da schon los. Noch ziemlich in der Anfangsphase von Jesu öffentlichem Wirken, Markus 3, Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und in Markus 11, Vers 18 ging es dann weiter in diesem Ton. Markus 11, Vers 18, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Und in Vers 14, dann der nächste Schritt, 14, Vers 1, Kapitel 14, Vers 1. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrte suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Ja, und jetzt sind sie kurz vor dem Ziel. Und da genügt es ihnen nicht einmal, sich still über ihren schmutzigen Triumph zu freuen, sondern schauen Sie sich das nochmal an in diesem schlimmen Vers. Es treibt sie gerade dazu, nochmal so lautstark den Spott ihres finsteren Herzens zu entladen und dahin zu kippen gewissermaßen in die Öffentlichkeit. In ihrem verhassten Eifer, in ihrem Furor. Aber da merken sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie unfreiwillig eine doppelte Wahrheit aussprechen. Haben Sie das gemerkt? Eine doppelte Wahrheit. Sie sagen über Jesus in Vers 31, andere hat er gerettet. Und das ist ja wahr. Das unterschied ja Jesus von ihnen. Andere hat er gerettet. Wie viele hat er gerettet? Wie viele hat er gesund gemacht? Wie viele hat er aus ihrer Verzweiflung wieder rausgeholt? Wie viele hat er dahin geführt, dass sie Vergebung ihrer Sünde bekamen? Andere hat er gerettet. Das stimmt ja. Aber in ihrem Hass nehmen sie sogar in Kauf. Man muss sich das mal vorstellen. Sie nehmen in Kauf, an Jesu frühere Stärke zu erinnern, weil sie meinen, dass vor diesem Hintergrund seiner früheren Stärke seine jetzt erreichte Hinrichtung ein umso größerer Triumph für sie ist. Sie nehmen das lieber hin, an seine Stärke zu erinnern, weil so ihr Triumph, dass sie ihn jetzt endlich klein gekriegt haben, umso größer ist. Andere hat er gerettet. Und dann der zweite Teil dieser Wahrheit und kann sich selbst nicht retten. Und ihr Lieben, auch das ist wahr. Er kann sich selbst nicht retten, denn wenn Jesus uns retten will, dann kann er nicht sich selbst retten, verstehen Sie? Das ist unfreiwillig nur noch mal mit anderen Worten gesagt, was Jesus vor wenigen Stunden im Garten Gethsemane schon durchbuchstabiert hatte, als er zum Vater sagte, wenn es eine Chance gibt, diesen Kelch an mir vorübergehen zu lassen, dann lass es so geschehen. Und dann ist aber völlig klar, es gibt keinen anderen Weg. Jesus muss dadurch, wenn wir nicht alle in der Hölle enden wollen. Er kann sich selbst nicht retten. Das ist wahr, das ist beides wahr. Er hat so viele gerettet und er kann sich selbst nicht retten. Aber diese Leute sind blind. Sie sind blind selbst für die Wahrheit, die unfreiwillig aus ihrem eigenen Munde herauskommt. Und in ihrer Blindheit spotten sie sich zielstrebig in die Hölle. Mit ihren letzten Worten sprechen sie sich dann selbst das Urteil. Vers 32. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Sie hatten doch so viel gesehen. Sie hatten so viel gesehen. Und je mehr sie zu sehen bekommen hatten von der Macht und von dem Erbarmen und von der Souveränität des Herrn Jesus, umso verhasster waren sie geworden. Je mehr sie sahen, umso mehr richteten sie sich gegen Jesus. Und in wenigen Tagen wird es ja wieder was zu sehen geben, nämlich das leere Grab. Und wer von denen wird dann wohl sein spöttisches Versprechen eingelöst haben? Immerhin, und ich liebe diesen Vers, immerhin steht in Apostelgeschichte 6, Vers 7, dass Jesus einigen von denen nach seiner Auferstehung trotzdem die Augen geöffnet hat. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 steht dieser herrliche Satz, das Wort Gottes breitete sich aus und auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das macht uns Hoffnung. Spott aus Hartherzigkeit. Und wissen Sie, wahrscheinlich ist diese letzte Art des Spotts die gefährlichste, weil sie oft von Menschen kommt, die es eigentlich besser wissen müssten. Und diese Art von Spott kommt nicht selten von professionellen Theologen. Wer in unserem Land Theologie studiert hat, der ist diesem Spott regelmäßig begegnet. Auch im Munde durchaus netter und wohlmeinender Leute. Wie oft haben wir das gehört? Ach, nun trennen Sie sich doch endlich mal von Ihrem Kinderglauben. Wir kommen nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Das können wir nicht mehr so wörtlich nehmen. Nun begreifen Sie das doch endlich mal. Sie sind ja nicht im Kindergottesdienst. Und geradezu klassisch sind dafür die berühmten Behauptungen von Rudolf Bultmann gewesen, der geschrieben hat, die Wunder des Neuen Testaments sind als Wunder erledigt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Spott aus Hartherzigkeit. Und wissen Sie, was die besondere Ironie ist, dass zu dem Zeitpunkt, als Bultmann und andere das schrieben, die moderne Physik, also Heisenberg und Niels Bohr und andere, die moderne Physik, dieses geschlossene Weltbild, wonach Gott nicht direkt in den Weltlauf eingreifen könnte, die moderne Physik hatte das schon längst ausgehebelt. Das galt schon längst als Weltbild des 19. Jahrhunderts. Das hatten nur viele Theologen noch nicht gemerkt. Und deshalb spotteten sie weiter. Und ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang wieder an einen unserer Neutestamentler aus Göttingen, der eine Vorlesung über das Lukas-Evangelium machte, so nach dem Motto, hau den Lukas. Er stellte dieses Evangelium als völlig unhistorisch dar. Und ich habe das noch im Ohr, wie er die Weihnachtsberichte süffisant als frei komponiert zerpflücken wollte. Und wie er dann diese ganzen Lobgesänge von Zacharias und Maria und Simeon alles nur als Erfindungen und Konstruktionen darstellte. Und dann fügte er noch so locker hinzu, naja, wenn der Lukas noch einen Hymnus übrig gehabt hätte, dann hätte er der Hanna auch noch einen gegeben. Die Hanna kommt da ohne Hymnus vor. Und natürlich wussten wir, wenn er zu Lukas 3 kommt, dann wird er den Stammbaum Jesu lächerlich machen wollen. Und dann wird er den Stammbaum Jesu in Lukas 3 versuchen auszuspielen gegen Matthäus 1. Und darauf haben wir uns dann mit einigen Freunden gründlich vorbereitet. Und dann haben wir in der Vorlesung eine heiße Debatte angezettelt, bei der durch Gottes Gnade doch einige Pflöcke eingeschlagen werden konnten. Einfach um ein Zeichen zu setzen gegen diesen Spott der Hartherzigkeit. Und um unseren Herrn nicht zu verleugnen, wie viel Spott. Lasst uns am Schluss zusammenfassen, was Gott uns in diesem Text präsentiert. Der Spott, den Jesus uns, seinen Nachfolgern, ehrlich in Aussicht gestellt hat, diesen Spott hat Jesus selbst um ein Vielfaches härter am eigenen Leibe erfahren. Und offensichtlich hat der Vater aller Spötter, also der Widersacher, der Teufel selbst, ein reichhaltiges Sortiment an Spott aufbereitet, aus dem sich die von ihm Gesteuerten bis heute reichlich bedienen. Spott aus Hohlheit, Spott aus Hilflosigkeit, Spott aus Halbbildung und Spott aus Hartherzigkeit oder gar Hass. Unser Herr hat ihn ertragen. Unser Herr hat ihn ausgehalten bis zum Kreuz, weil er uns sonst nicht hätte retten können. Und dann hat er diesen gemeinen Spott in einem grandiosen Machtakt ausgehebelt durch seine Auferstehung. Und deshalb brauchen auch wir brauchen vor dem Spott der Gottlosen keine Angst zu haben. Ihr braucht vor dem Spott der Gottlosen keine Angst zu haben. Und wo der Herr es schenkt, da dürfen wir, wie die Jünger der ersten Stunde, das finden wir in der Apostelgeschichte immer wieder, da dürfen wir, wie die Jünger der ersten Stunde, mutig den Mund aufmachen. Und wir dürfen bekennen, was Petrus damals den Spöttern entgegenschrieb, von denen er ja wusste, dass am Ende der Tage diese Spötter kommen werden und mit ihrem Spott die Leute aufwühlen werden. Da dürfen wir bekennen, was er denen entgegenschrieb, nämlich Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und es kommt der Tag. Es kommt der Tag, da wird unser allmächtiger Gott allem Spott und allen Spöttern endgültig den Mund stopfen, so wie er das selber versprochen hat. Wie er es versprochen hat in Sprüche 3, Vers 34. Da heißt es, er, Gott selbst, wird der Spötter spotten. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Und im Psalm 2 lesen wir dann diesen Triumphgesang der Macht Gottes, mit dem ich schließe. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Das ist auch eine gute Zusammenfassung dessen, was wir heute in unserem Predigtext gelesen haben. Da toben die Heiden und die Juden in gleicher Weise. Warum toben sie und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel thront lacht. Der Herr spottet über sie Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und wird sie schrecken mit seinem Grimm. Und dann wird hier gesagt, dass er seinen Sohn schicken wird, dass er Jesus schicken wird. Und deshalb steht dann am Ende dieser Appell, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, aber wohl allen, die sich bergen bei ihm. Allmächtiger Gott und Vater, danke, dass wir uns bergen dürfen bei dir. Und dass wir in all unserer Schwachheit und all unserem Angegriffensein, dass wir manchmal besonders deutlich spüren, wissen dürfen, dass du der allmächtige, heilige, ewige, starke Gott bist und dass du selbst der Spötter spotten wirst, Herr. Und wir wollen uns darum auf nichts und niemand anderen verlassen als auf dich allein und wollen demütig um deine Gnade bitten und wollen dich bitten um Liebe auch für die Spötter, die uns und deine Gemeinde in diesen Tagen angreifen. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir ein wenig von dieser Ruhe, die du hattest, von dieser Souveränität auch geschenkt bekommen, dass wir ein klares, mutiges Zeugnis abgeben können für deine Wahrheit. Lass es doch auch heute noch geschehen, dass so mancher Spötter umkehrt. Danke, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und dir gehört unser Leben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.